ARD Sounds.
Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Hallo und herzlich willkommen bei Hormongesteuert, dem Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren. Und für alle Menschen, die mit Eierstöcken und Gebärmutter geboren wurden. Und natürlich für alle, die interessiert sind, natürlich auch für die Männer. Wir versorgen euch alle 14 Tage mit gutem Wissen und wollen euch zur Expertin eures eigenen Körpers machen. Hormongesteuert hört ihr kostenfrei in der App von ARD Sounds. Mein Name ist Katrin Simonsen, ich bin Redakteurin, Moderatorin bei MDR Aktuell und meine Podcastpartnerin ist Dr. Katrin Schaudig, Frauenärztin, Hormonexpertin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft. Hallo zu Ihnen, Frau Schaudig.
Hallo, liebe Frau Simonsen, ich grüße Sie.
Frau Schaudig, in dieser Folge wollen wir uns einem Mythos widmen, der immer wieder gern verbreitet wird, wenn es um die Perimenopause geht. Dann kann man nämlich in Büchern und auch auf Wechseljahre-Blogs oder bei Social Media gerne lesen, dass die Hormone so ganz allmählich weniger werden und dass uns zuerst das Progesteron fehlt, das Progesteron schwächelt, immer weniger wird und dann ist vom Progesteronmangel die Rede. Sie macht das langsam ein bisschen sauer, haben Sie neulich mal gesagt, als wir uns darüber unterhalten haben, dass immer wieder von diesem Progesteronmangel gesprochen wird und Sie haben gesagt, wir müssen mal mit diesem Mythos aufräumen.
Ja, das finde ich gut. Ich würde da gerne mit Ihnen drüber sprechen heute. Prima.
Warum ärgert Sie das eigentlich so sehr?
Ja, es ärgert mich, weil ich glaube, dass das eine falsche Darstellung dieser Übergangsphase der Perimenopause ist. Und ich muss mich da selber outen, weil das so immer wieder zu lesen ist, habe ich auch bis vor, ich würde mal sagen, 15 Jahren gedacht, ja, es ist halt so, die Frauen haben dann immer seltener Eisprünge, dann bleibt das Progesteron immer häufiger weg und dann greift ein Progesteronmangel. In den Lehrbüchern, das fand ich damals schon bemerkenswert, steht immer, allmählich lässt die Hormonproduktion nach. Das weckt so den Eindruck, dass die einfach so langsam abfallen. Aber so ist es überhaupt nicht. Und das ist einem, wenn man viele Frauen in dieser Lebensphase sieht, eigentlich relativ bald klar, weil wir dann manchmal wahnsinnig hohe Östrogenspiegel haben. Dann habe ich immer gedacht, aha, das ist das, Östrogenüberschuss und kein Progesteron. Und dann habe ich eben vor 16 Jahren eine Studie gefunden von Forschern aus Australien, die tatsächlich einfach mal alle so 2-3 Tage Hormonwerte gemessen haben bei Frauen in dieser Übergangsphase. Und das ist jetzt wirklich wichtig. Wir reden von der Perimenopause, wo man ja auch unterscheidet die frühe Perimenopause und die späte Perimenopause. Und diesen Studien haben dann noch weitere gefolgt. Und was man in dieser Studie extrem gut sehen konnte, war, dass es eben nicht so ist, wenn der Östrogenspiegel hoch ist zu Zyklusbeginn, dass es bedeutet, dass kein Eisprung vorher war, sondern dass die durchaus einen Eisprung haben in Zyklusmitte und dann auch mit einer entsprechenden Progesteronausschüttung. Und dass dann aber in der zweiten Zyklushälfte, also während der Gelbkörperphase, ein zweiter Follikel beginnt zu reifen. Und der dann während der Menstruation plötzlich einen zweiten Eisprung machen kann. Das haben die sehr gut gezeigt. Wir erkennen ja immer dann, wenn eine Progesteronsekretion nachweisbar ist, dass die Frau einen Eisprung hatte. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich diese Studie las und dachte, huch, das ist ja alles ganz anders, als ich immer dachte. Und diese Eisprünge während der Menstruation haben diese Forscher Loop-Events genannt. Da denkt man ja gleich an die Achterbahnfahrt der Hormone, aber damit ist das gar nicht gemeint. Das heißt auf Englisch Luteal Out-of-Phase-Event. Die Lutealphase ist ja die Gelbkörperphase und Out-of-Phase heißt irgendwie nicht zum richtigen Zeitpunkt. Das heißt, diese Eisprünge, die nicht in Zyklusmitte nach 14 Tagen Eireifung stattfinden, sondern die irgendwann erratisch passieren. Ich nenne das immer die nicht-synchrone Reifung von Eibläschen. Also synchron wäre immer, jeden Zyklus beginnt am Anfang des Zyklus das Ei zu reifen, die Eizellhülle, der Follikel und dann, wenn die groß genug ist und genügend Östrogen macht, kommt es zum Eisprung und dann wird aus dem Gelbkörper, wird aus diesem geplatzten Follikel der Gelbkörper und der macht dann viel Progesteron, weniger Östrogen im Verhältnis und das hält dann 14 Tage an, wenn keine Schwangerschaft eingetreten ist, beginnt, naja, etwa 12 Tage nach dem Eisprung beginnen die Hormone abzufallen, das löst die Blutung aus, dann geht es von vorne los. Das wäre eine synchrone oder gut synchronisierte, zykluspassende Eireifung. Und offensichtlich wird diese Synchronisierung in der Perimenopause bei vielen Frauen ausgeschaltet. Es gab dann im Nachgang zu dieser Studie noch jede Menge weitere Untersuchungen, die sich mit ähnlichen Dingen befasst haben. Und da gibt es zum Beispiel eine, die sagt, erst 2 Jahre vor der letzten Regelblutung fängt es an, dass wir nicht mehr in jedem Zyklus ein Progesteron messen können. Das heißt, die sagen zum Beispiel, okay, bis so 2 Jahre vor der letzten Regelblutung, also der definitiven Menopause, bis 2 Jahre vorher haben wir fast in jedem Zyklus irgendwie noch eine Progesteronsekretion. Das schließt nicht aus, dass wir immer mal Zyklen haben, wo dann doch kein Eisprung stattfindet und wir dann quasi tatsächlich einen Progesteronmangel haben in diesem Zyklus. Aber im nächsten Zyklus kann es völlig anders aussehen. Und ich achte jetzt auch darauf, ich sehe ja sehr, sehr viele Laborbefunde, weil wir, Frau Schwenkhagen und ich, für ein Labor in Frankfurt quasi die Expertise darstellen. Und da sehe ich ganz oft bei Frauen zwischen 40 und 50 sogar einen relativen Überschuss vom Progesteron. Ich sehe natürlich auch Fälle, wo ein relativer Mangel von Progesteron besteht. Und auch manchmal auch Befunde, wo eben keine Progesteronsekretion da ist. Aber das ist sehr variabel. Und diese generelle Aussage, aha, als erstes kommt der Progesteronmangel und wenn wir das ersetzen, ist alles gut, das funktioniert einfach nicht so. Und es stimmt auch einfach nicht.
Ich würde gleich nochmal auf diese 3 Befunde eingehen wollen. Aber diese Erzählung, dass das Progesteron so allmählich weniger wird, erweckt ja auch irgendwie den Eindruck, als hätten wir ständig so eine gleich hohe Menge an Progesteron. Dabei schwankt das ja auch. Also, oder besser gesagt, erst in der ersten Hälfte haben wir gar kein Progesteron und dann in der zweiten Hälfte sehr viel davon. Insofern ist ja auch die Vorstellung irgendwie eigentlich so ein bisschen verquer.
Die Vorstellung ist verquer und Sie sagen, das schwankt. Ja, Sie haben es dann auch selber gesagt. Es ist ja nicht so, dass es schwankt, sondern es ist einfach gar kein Progesteron da in der ersten Zyklushälfte. Praktisch null oder kaum. Ein bisschen was ist immer da, aber praktisch nichts. Und dann plötzlich kommt es mit dem Eisprung zu einem massiven Anstieg von Progesteron. Und ich sage ja auch immer, die meisten Frauen fühlen sich am besten in der zweiten Zykluswoche. Was haben die da? Ansteigende Mengen von Östrogen, relativ viel dann kurz vorm Eisprung und noch kein Progesteron. Und die wenigsten Frauen fühlen sich in der zweiten Zyklushälfte besser als in der ersten. Was haben die da? Progesteron. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sich Frauen schlecht fühlen immer in der zweiten Zyklushälfte, aber die fühlen sich anders und die würden in aller Regel nicht sagen, es geht mir besser. Ich habe tatsächlich eine einzige Patientin, die Stein und Bein schwört, dass sie sich in der zweiten Zyklushälfte besser fühlt. Da bin ich mal wieder ganz beeindruckt. Jedes Mal, wenn sie kommt, sage ich, ist es immer noch so? Ja, aber es ist eine einzige aus vielen, vielen Hunderten von Patienten, die ich sehe. Also insofern diese Aussage, der Progesteronmangel ist schlecht für Frauen, den muss man wirklich sehr relativieren, weil wir würden ja auch nicht jungen Frauen in der ersten Zyklushälfte dann Progesteron geben. Also das stimmt schon mal irgendwo nicht.
Sie haben diese 3 Befunde, ne? Sie haben gesagt, Sie haben viele Laborwerte vorliegen. Der erste, was Sie genannt haben, war, dass sogar sozusagen im Verhältnis zu viel Progesteron gemessen wird. Ja. Das wäre dann der Fall, wenn die mehrere Eisprünge gehabt hätten. Ist das richtig?
Auch das wissen wir nicht so ganz genau. Das lässt sich natürlich schwer sagen. Das wäre eine Möglichkeit, dass da 2 Eisprünge waren. Aber vielleicht produziert aus irgendeinem Grund, den wir noch nicht kennen, in diesem Zyklus der Gelbkörper viel Progesteron. Und das ist eigentlich das Spannende. Im Verhältnis zum Progesteron zu wenig Östrogen. Es wird immer wieder von den Östrogendominanzen gesprochen und das ist schon ganz gut untersucht. Was macht es, wenn ich zu viel Östrogen habe? Dann spannt die Brust, dann habe ich Wassereinlagerungen, dann kriege ich meine Ringe morgens nicht an. Alles so ein bisschen geschwollen und aufgequollen. Das ist typische Zeichen eines viel von Östrogen. Aber so klassische Symptome eines zu viel von Progesteron, die kann man schwer beschreiben. Ich kenne die auch nicht. Und es scheint auch so zu sein, da gibt es auch neuere Daten zu, dass gerade das Verhältnis zwischen Östrogen und Progesteron oder ein Missverhältnis mit einem zu niedrigen Östrogenspiegel in der zweiten Zyklushälfte auch mitursächlich für bestimmte neurologische, also Symptome ist, die mit unserem Gehirn zusammenhängen. Da gibt es tatsächlich neue Daten zu, die zum Beispiel dann vielleicht eine Migräne leichter triggern können. Also da sind wir tatsächlich erst am Anfang und die Wirkungen dieser Sexualhormone sind natürlich sehr, sehr differenziert, aber es scheint eben auch davon abzuhängen, wie das Verhältnis der beiden zueinander ist. Ja, wir gehen immer davon aus, in der Mitte der Gelbkörperphase, das ist so der Höhepunkt der Leistungsfähigkeit des Gelbkörpers, also das ist so 5 bis 7 Tage nach dem Eisprung. Da wollen wir so ein bestimmtes Verhältnis zwischen Östrogen und Progesteron haben. Andere wird in anderen Einheiten gemessen, ja, kann ich mal so sagen. Östradiol wird in Pikogramm gemessen und Progesteron in Nanogramm pro Milliliter, was schon bedeutet, dass es davon ungleich mehr gibt als vom Östrogen, also in der absoluten Menge. Aber wir wollen zum Beispiel gerne haben, ich sag mal, ein Progesteron von 15 Nanogramm pro Milliliter und ein Östrogen von 150, also so ein Verhältnis 1:10.
Über welchen Zyklustag reden wir
jetzt? Also wir reden eigentlich jetzt von der Gelbkörperphase. Das ist die Phase nach dem Eisprung. Der Höhepunkt der Leistung des Gelbkörpers, wo man sagt, okay, da ist die optimale Hormonausschüttung, ist 5 bis 7 Tage nach Eisprung. Das wäre eine toll ausgewogene Gelbkörperphase. Also 150 Östrogen, 15 Progesteron. Die Einheiten lasse ich jetzt bewusst weg. Ich sehe aber auch Befunde, da haben wir plötzlich 20 Progesteron, 20 Nanogramm und nur 100 Pikogramm vom Östrogen. Das heißt, statt einem Verhältnis von 1:10 haben wir plötzlich 2:10. Also Verhältnis, ein Überschuss von Progesteron. Und was das letztlich macht mit den Frauen, das wissen wir nicht so ganz genau. Aber es ist gut vorstellbar, dass gerade dieses Ungleichgewicht zwischen diesen beiden Hormonen an der Psyche irgendwas dreht. Ich kenne keine Untersuchung dazu, ob jetzt die Frauen, die immer zu einem Progesteronüberschuss in der zweiten Zyklushälfte neigen, ob die nun mehr Psychosymptome haben oder weniger, das weiß ich nicht. Das hat auch noch niemand untersucht, aber theoretisch wäre es denkbar.
Was war so der höchste Progesteronwert, den Sie mal gesehen haben?
Oh, naja, wissen Sie, der Punkt ist natürlich, dass wir diese Konstellation des Gelbkörpers auch bei jungen Frauen messen, dann wollen wir nämlich immer wissen, läuft die Eireifung gut ab, kann die gut schwanger werden. Da sieht man auch mal Progesteronspiegel von 25 oder 30, auch bei diesen älteren Frauen. Und dann muss man wissen, in dem Moment, wo eine Schwangerschaft eingetreten ist, dann geht das Progesteron ja weiter nach oben. Da haben wir dann ruckzuck Werte von 60 und später in der Schwangerschaft auch mal 80. Also das Progesteron ist auch für die Schwangerschaft wichtig. Aber es scheint auch für Immunprozesse eine Rolle zu spielen, wie das Verhältnis der beiden zueinander ist und möglicherweise ein Missverhältnis, und zwar eben auch mit einem Progesteronüberschuss, bestimmte Symptome triggern kann.
Also wir haben also manchmal, und wir wissen aber nicht warum offenbar, so Phasen, wo sozusagen die reifende Eizelle, der Follikel, weniger Östrogen macht, habe ich das richtig verstanden?
Genau.
Und dann aber der Gelbkörper mehr Progesteron produziert als...
Scheinbar ja, also im Verhältnis. Ja. Also das heißt, wir sehen auch, wenn das Östrogen in der ersten Zyklushälfte, das ist zum Beispiel was wir auch gerade bei Frauen, die schwanger werden wollen, uns angucken, zu langsam in die Puschen kommt, sage ich mal so. Dann heißt es irgendwie, ist es nicht optimal. Und wenn ich dann in der Gelbkörperphase beide Werte messe und Östrogen ist im Verhältnis zu niedrig, dann sage ich immer, vor dem Eisprung hat der Follikel, also das Eibläschen, nicht seine optimale Leistung erreicht, was dann dazu führt, dass auch in der zweiten Zyklushälfte es sozusagen zu gewissen Schwächen kommt. Und auch das aus der Kinderwunschtherapie wissen wir, wenn in der Gelbkörperphase oder auch in der frühen Schwangerschaft das Östrogen niedrig ist, ist es häufig als Prognose für die Schwangerschaft ungünstig. Also da kommt es häufiger zur Fehlgeburt. Da gibt es alte Daten dazu. Also das Östrogen ist auch da ein wichtiger Parameter. Und jetzt kann man mal so mit aller Vorsicht auch den Analogschluss ziehen, dass wenn in dieser Perimenopause es auch mal Phasen des relativen Progesteronüberschusses gibt, dass das auch was mit den Frauen macht und irgendwie nicht gut ist. was es genau macht, das wissen wir nicht. Nur mir geht es eigentlich darum, dass ich sage, es ist eben keineswegs so, dass das Erste, was wir merken, immer ein Progesteronmangel ist, sondern es kann auch umgekehrt sein, dass relativ zu wenig Östrogen da ist. Und nochmal an der Stelle, wenn man sich überlegt, dass alle jungen Frauen im fruchtbaren Alter 14 Tage gar kein Progesteron haben, dann wird meines Erachtens sowieso dieses Thema Progesteronmangel überbewertet.
Ich wollte aber nochmal auf das zurück, was Sie geschildert haben. Also wir haben jetzt sozusagen diesen einen Fall, Sie sehen sozusagen im Verhältnis zu viel Progesteron. Und der zweite Fall, den Sie genannt haben, war, dass dann im Verhältnis doch zu wenig Progesteron auftritt. Was könnte da passiert sein?
Ja, da schwächelt dann doch der Gelbkörper. Warum das so ist, das wissen wir nicht so genau. Aber das heißt, die Gelbkörper Funktion ist eingeschränkt und das kann durchaus ein relatives Progesterondefizit auch mal sein. Also dann ist es eben umgekehrt. Dann haben wir zum Beispiel ein Östradiol von 200 und ein Progesteron von 10. Dann haben wir sozusagen ein Verhältnis von 1 zu 20 statt 1 zu 10. Das sind dann die Frauen, die gerne mal so über Brustspannen in der zweiten Zyklushälfte klagen. Denen hilft zum Beispiel eine Progesterongabe in der zweiten Zyklushälfte. Da gleichen wir diesen Mangel quasi aus. Das heißt, bei manchen Frauen greift es und ist auch richtig und wichtig und bei manchen Frauen nicht. Und das ist das Problem.
Und das muss auch ja dann nicht in jedem Zyklus auftreten. Genau. Oder ist das schon so, dass man das, wenn man das einmal hatte, so eine Gelbkörperschwäche, dass das sich dann durchzieht?
Nein, das ist genau wie Sie sagen. Das kann in jedem Zyklus anders sein und das wird sich möglicherweise auch im Verlaufe der Perimenopause immer mal verändern. Und da gab es ja noch den dritten Fall, nämlich eine sogenannte Follikelpersistenz. Was ist das? Dann haben wir ein Eibläschen und dann bleibt aus irgendeinem Grund der Eisprung aus. Warum der dann ausbleibt, das wissen wir auch nicht so genau. Aber das ist schon was, was relativ typisch ist für das Lebensalter zwischen 40 und 50. Dann sehen wir im Ultraschall einen Follikel, der immer weiter gewachsen ist. Der ist dann vielleicht nicht 3 Zentimeter, wie normalerweise kurz vorm Eisprung, sondern der ist dann vielleicht 5 Zentimeter. Und der macht dann auch ganz viel Östrogen. Das heißt, das Eibläschen wächst weiter, es ist nicht zum Sprung gekommen. Und dann haben wir tatsächlich mal die Situation, wo wir einen ausgeprägten Östrogenüberschuss haben und ein Ausbleiben der Progesteronwirkung, weil der Eisprung ausgeblieben ist. Das ist das, was ich am Anfang sagte, wo ich dachte immer mit, also wenn jemand am Zyklusbeginn einen Östrogenspiegel von 400 hat, dann ist es immer eine Follikelpersistenz, also immer ein nicht stattgehabter Eisprung im Vorzyklus. Aber es scheint eben auch so zu sein, dass das gar nicht selten einfach ein zweiter Follikel ist, der nachgereift ist und der dann vielleicht noch am 6. Zyklustag zum Sprung kommt. Also das heißt, es ist sehr komplex und es ist wahrscheinlich bei jeder Frau unterschiedlich. So ist es leider.
Ja. Und wenn ich mit diesem Follikel zu tun habe, aber trotzdem bluten die Frauen dann irgendwie
ja, das auch ist eine, noch? Ja, das ist eine gute Frage und es führt auch leider oft zu Verwirrung. Also was passiert? Wir haben ja schon öfter gesagt, Östrogen sorgt für einen Aufbau der Gebärmutterschleimhaut. Maurer an der Schleimhaut ist immer so das Stichwort. So, jetzt mauert das Östrogen, wir haben viel Östrogen, die Schleimhaut wird aufgemauert. Und jetzt bleibt der Eisprung weg. Mit dem Eisprung fällt der Östrogenspiegel normalerweise ab. Und in dem Moment, wo Progesteron dazukommt, wird die Schleimhaut nicht weiter aufgebaut. Jetzt fehlt das Progesteron. Und was passiert? Der Maurer mauert munter weiter. Die Schleimhaut wird jetzt immer höher. Normalerweise ist die vorm Eisprung, also es sind jetzt immer nur so Durchschnittswerte, vielleicht 9 bis 10 Millimeter. Jetzt haben wir da ganz viel Östrogen, kein Progesteron. Jetzt wird die Schleimhaut immer höher. Dann können wir auch mal Schleimhauten sehen, die sind 16 mm, 20 mm. Und jetzt kommt was Wichtiges. Durch den fehlenden Progesteroneffekt schilfert immer die Schleimhaut oberflächlich ab. Das nennt man eine Durchbruchblutung. Das heißt, da ist einfach so viel Schleimhaut da, dass die einfach mal so von oben sich abstößt. Und das macht Blutungen. Das heißt, wenn ich eine Blutung habe, heißt es leider nicht zwingend, dass da ein Eisprung gewesen sein muss, sondern das kann dann so eine Durchbruchblutung sein. Das ist übrigens ein Phänomen, was wir auch vielfach beobachten bei Frauen mit einem PCOS. Das ist dieses polyzystische Ovar-Syndrom, was Frauen haben mit zu viel männlichen Hormonen. Die haben tatsächlich chronisch keinen Eisprung, was an der gesamten Fehlregulation der Hormone liegt. Und auch die haben immer wieder Blutungen, weil auch da haben wir das Phänomen, Da ist immer nur ein Östrogen-Stimulus an der Schleimhaut und irgendwann blutet die oberflächlich ab. Dann denken die Frauen, ich habe ja einen Zyklus, stimmt aber nicht, sondern das sind nur so Durchbruchblutungen. Also Sie merken schon, das spielt viel eine Rolle und natürlich ist es so, dass in dieser Perimenopause tatsächlich auch mal der Eisprung ausbleibt und dann kommen wieder Zyklen, wo die mehrere Eisprünge hintereinander haben. Und das ist das, was auch in dieser Studie, die ich eingangs erwähnt habe, die ist publiziert 2009, gezeigt wird, dass es alle möglichen Muster gibt, ja, von 3 Eisprünge hintereinander oder mal plötzlich doch gar keiner und das wechselt sehr stark, hat vielleicht was mit dem Schwinden des Eizellvorrats zu tun. Das ist nicht so gut untersucht, aber auch da habe ich ja schon gesagt, dass auch eine Arbeitsgruppe gefunden hat, dass erst in den 2 Jahren vor der letzten Regelblutung zunehmend häufig der Eisprung ausbleibt und wir dann quasi eine Östrogendominanz haben. Das müssen aber nicht immer Blutwerte von 500 Östrogen sein. Das kann dann auch mal ein Wert von 50, 60, 70 sein. Und dann haben wir ja gar kein ausgereiftes Ei, dann kann es auch nicht zum Eisprung kommen. Also Sie merken schon, es ist extrem kompliziert und leider gibt es da keine Gesetzmäßigkeit. Und wenn da so immer steht, ja, der Progesteronmangel ist es, dann muss ich dem leider widersprechen.
Zumal es Sie ja auch gerade gesagt haben, das kann eben in diesem Zyklus so sein, dann kann es wieder ganz anders sein. Aber was mich noch interessiert, dieses zu viel Progesteron und doch ein bisschen im Verhältnis zu wenig Progesteron, macht das was eigentlich mit unseren Blutungen? Weil ja manchmal die Frauen sagen, oh, ich blute wie verrückt und so stark. Und manche Frauen sagen dann, ich blute zwar, aber nur noch 3 Tage und das hält sich auch irgendwie in Grenzen. Kann man da irgendwie, hat das was mit diesem Progesteron zu tun auch?
Es hat eher was dann mit dem Östrogen zu tun. Wenn ich im Verhältnis zu viel Östrogen habe und zu wenig Progesteron oder gar keins, dann habe ich diese 3 Wochen Dauerblutung. Und dann sehen wir auch manchmal Fälle, das ist wirklich verrückt, da sagt die Frau, seit 3 Wochen blute ich wie verrückt. Jetzt, dann denkt man, ja, da kann ja keine Schleimhaut mehr da sein. Dann mal ein Ultraschall, da ist die Schleimhaut immer noch aufgebaut. Also 10 mm zum Beispiel. Dann weiß ich, die hat immer nur oberflächlich abgeblutet. Das ist eigentlich immer ein Symptom von einem zumindest vorübergehenden Progesteronmangel. Ja, wenn die Frauen sagen, ich blute noch so einigermaßen regelmäßig, aber nur noch schwach, dann kann man sagen, dann haben die auch eher zu wenig Östrogen. Man muss sich immer vorstellen, die Blutung, die kann nur eintreten, wenn irgendwie Östrogen da war. Ja, also das, weil das Östrogen die Schleimhaut aufbaut. Ob dann Progesteron da ist oder nicht, kann ich anhand der Blutung nicht sehen. Aber wenn jemand blutet, muss er irgendwoher Östrogen haben, wie viel auch immer.
Sie haben ja vorhin gesagt, bei den Frauen, wo dann eben diese dann doch mal das Progesteron schwächelt, hilft dann die Progesteroneinnahme, genau, die zyklische. Mhm. Würde das eigentlich auch bei den Frauen helfen mit dieser Follikelpersistenz?
Naja.
Also, dass das Ei dann doch mal springt?
Na, das ist eine gute Frage. Nein, das Ei springt dann nicht. Der Punkt ist, diese Follikelpersistenz, die bleibt relativ lange da. Die kann auch mal 2-3 Monate anhalten. Was wir dann machen, als wir sagen,
also, dass solange dieser Follikel mitwächst und da, genau, ist sozusagen 2-3 Monate.
Und irgendwann geht er dann doch zugrunde, geht so dann fällt kaputt. Der Östrogenspiegel in den Keller und was dann passiert, kann man nie vorhersagen. Was wir schon machen, wenn die jetzt ein Östrogen von 500 hat, eine hoch aufgebaute Schleimhaut, dann sprechen wir davon, die Östrogendominanz zu durchbrechen. Auch nur mal kurzzeitig, ja. Das ist ja auch manchmal auch nur ein einmaliges Phänomen. Dann geben wir ein Gelbkörperhormon mit einer, mit einer guten Potenz, diese Gebärmutterschleimhaut zu transformieren. Und da muss ich dazu sagen, dass wir dann bei hohen Östrogenspiegeln mit dem bioidentischen Progesteron häufig nicht genügend klarkommen. Da müsste man richtig hohe Dosierungen geben, vertragen aber viele Frauen nicht. Und ich weiß immer nicht so richtig, wie verstoffwechselt es die Frau, wenn ich es ihr gebe und reicht es eigentlich? Also da geben wir eigentlich immer zumindest mal einen Zyklus oder 14 Tage lang ein synthetisches Gestagen, weil wir wissen, dass wir da einen durchschlagenderen Transformationseffekt an dieser Schleimhaut haben. Das heißt, man gibt dann 14 Tage ein Gelbkörperhormon, dann sage ich der Frau schon vorher und rechnen Sie damit, dass es nochmal zu einer ordentlich starken Blutung kommt. Das ist auch meistens der Fall. Und dann blutet es ab und dann würde man immer nochmal eine Kontrolle im Ultraschall machen und sich die Schleimhaut angucken. Wir nennen das tatsächlich hormonelle Ausschabung oder hormonelle Curettage, indem wir einfach durch durch eine hohe Dosis an Gelbkörperhormonen es schaffen, die Schleimhaut zum Abbluten zu bringen. Das muss dann nicht nochmal gemacht werden in aller Regel, sondern man guckt dann, okay, wie läuft es jetzt weiter? Das ist vielleicht eine einmalige Sache. Vielleicht ist es aber auch so, dass wir sagen, ha, die Frau, speziell diese eine individuelle Frau, neigt dazu, dass der Eisprung jetzt immer häufiger ausbleibt. Dann geben wir zum Beispiel gerne immer 14 Tage pro Monat ein Gelbkörperhormon. Das kann man auch mit Progesteron machen oder mit dem Dydrogesteron. Und dann kommt so ein bisschen drauf an, in der Perimenopause ist dann häufig auch ein synthetisches Gestagen ganz gut, weil wir diese sozusagen Überstimulation von Zwischenhirn, die ja die Ursache dafür ist, dass das alles durcheinander gerät, weil wir die damit auch ein bisschen bremsen. Es ist leider nicht für jede Patientin gleich. Und das ist das, was mich auch immer so ein bisschen, Sie haben vorhin gesagt, sauer macht, ist, dass so standardmäßig einfach gesagt wird, aha, das geht jetzt los mit den Wechseljahren, Ihnen fehlt Progesteron, jetzt geben wir Ihnen mal Progesteron. Das hilft in eine Reihe von Fällen gut, auch für die Symptome, die schlafen dann auch besser. Ich bin immer ganz dagegen, eigentlich von vornherein Progesteron durchgehend zu geben, weil da wissen wir gar nicht so richtig, was machen wir denn da an der Schleimhaut. Man muss sich immer noch mal überlegen, im normalen Zyklus hat man ja 2 Wochen gar kein Progesteron. Was wir da machen, sowohl mit der Psyche der Frau, mit dem Körper der Frau und auch mit dieser Gebärmutterschleimhaut, wenn wir jetzt plötzlich durchgehend Progesteron geben, in einer relativ niedrigen Dosis, das wissen wir nicht. Denn jetzt kommt nämlich das nächste Problem. Wir erreichen mit einer geschluckten und auch mit einer vaginalen Progesterongabe in diesen Dosierungen, die da in der Perimenopause immer am Start sind, selten so, also eigentlich fast nie so hohe Spiegel, wie wir es im wirklichen Zyklus haben. Das ist schon komplex und das hat damit was zu tun, dass Progesteron eine relativ kurze Halbwertszeit hat. Das heißt, Frau Meier schluckt das Progesteron, ob nun 100, 200 oder sogar vielleicht 300 am Abend. Dann ist es nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde ist schon nur noch die Hälfte da. Wenn wir am nächsten Morgen das Progesteron messen, ist da schon das meiste weg. Das Problem ist, wir können nicht nachmachen, was der Eierstock macht. Denn der Eierstock schüttet ja permanent Progesteron aus in der zweiten Zyklushälfte. Das ist ja nicht, dass sie morgens den Hahn aufmachen, dann kommt Progesteron aus am Eierstock und dann machen sie den wieder dazu, sondern der Eierstock macht es kontinuierlich. Das heißt, das hat natürlich eine ganz andere Stabilität der Spiegel. Das kriegen wir mit zugeführtem Progesteron sowieso niemals hin. Dazu kommt, dass wenn es geschluckt wird, wird es eben auch zu großen Teilen verstoffwechselt. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Diese Stoffwechselendprodukte vom Progesteron, die misst man mit, weil die Labormessinstrumente können nicht unterscheiden, messe ich jetzt Progesteron oder seine Stoffwechselprodukte. Das heißt aber, dass von diesen Stoffwechselprodukten sowieso nicht alle an der Gebärmutterschleimhaut ankommen. Das heißt, der Effekt ist wesentlich geringer. Das ist übrigens anders, wenn ich das Progesteron vaginal gebe. Ich glaube, da kommen wir auch nachher nochmal drauf. Dann haben wir tatsächlich stabilere und höhere Spiegel, weil dieser Verstoffwechselungseffekt beim Schlucken wegfällt.
Und kann man die dann auch besser messen, die Spiegel?
Man kann sie nicht besser messen, aber das, was man misst, sind keine Stoffwechselprodukte, sondern das wirkliche Progesteron. Und da gibt es auch eine schon relativ alte Studie dazu. Da hat man mal die Spiegel verglichen mit verschiedenen Messmethoden im Labor. Und die herkömmlichen Methoden messen eben leider die Stoffwechselprodukte mit. Und es gibt aber so ganz genaue Messmethoden, die aber teuer sind und die in aller Regel nicht in der, in der Routine verwendet werden. Das ist die Massenspektrometrie. Und da kann man tatsächlich sagen, wir messen jetzt nur das wirkliche Progesteron. Und da sieht man, dass das bei der vaginalen Gabe sehr viel höhere Spiegel erreicht als bei der oralen Gabe. Das heißt, für das Ankommen an der Gebärmutterschleimhaut ist eigentlich die vaginale Gabe besser. Haha, aber dann fällt dieser von vielen Frauen sehr gewünschte Effekt auf den Schlaf weg. Denn der Schlafeffekt, der kommt dadurch, dass wenn sie Progesteron schlucken, wird es auch in einen Stoff verstoffwechselt, der heißt Allopregnanolon. Und der macht an unserem GABA-Rezeptor im Gehirn eine schlafanstoßende, sedierende Wirkung. Das finden ja viele Frauen gut. Auch dieser Effekt ist nicht bei jeder Frau gleich. Sie sehen, Frauen, wir Frauen sind einfach einzigartig. Jede Frau reagiert anders darauf. Und dieses Allopregnanolon macht dann tatsächlich, dass die Frauen schlafen. Das ist ein bisschen wie Valium, hat den Vorteil, dass es nicht abhängig macht und die Schlafqualität ist ein bisschen besser. Aber dieser schlafanstoßende Effekt, den haben wir tatsächlich fast nur bei der oralen, also geschluckten Anwendung von Progesteron. Deswegen sagen dann auch die Frauen, die darauf günstig reagieren, kann ich das nicht durchgehend machen, da schlafe ich besser. Aber da muss man vorsichtig sein. Also das ist einfach immer anders.
Obwohl, Frau Schaudig, wir hatten ja neulich auch eine Lesung wieder und dann kamen auch Frauen hinterher, weil sie gesagt hatten, man darf das nicht durchgängig nehmen. Und die erzählten dann, ja, aber ich bekomme das durchgängig und mir geht's aber so super damit. Also ja, das ist dann immer schwierig zu argumentieren. Nee, sie dürfen das aber eben nur 2 Wochen nehmen.
Ja, ich habe natürlich auch diese Patientinnen, die sagen, aber das Entscheidende, das Gutgehen damit ist meistens, dass die gut schlafen. Und wenn man besser schläft, geht es einem natürlich insgesamt besser. Ich lasse mich dann manchmal, also wenn ich diese Patienten habe, die sagen, ach, wissen Sie, in dieser zweiten Zyklushälfte, wo ich dann Progesteron nehme, da schlafe ich so gut, kann ich es nicht durchgehend nehmen. Also ich lasse mich auf 3 Wochen ein, sage ich ganz offen, aber ich will dann doch immer noch mal, dass es wegbleibt, weil ich einfach nicht weiß, was mache ich an der Gebärmutterschleimhaut bei gleichzeitigem Östrogeneffekt, den ich nicht kontrollieren kann. Ich rede jetzt von der Perimenopause. In der Postmenopause, wenn kein eigenes Östrogen mehr produziert wird und ich eine definierte Menge an Östrogen ins Spiel gebe, dann kann ich durchgehend kombinieren. In der Perimenopause ist das sehr viel schwieriger, weil ich gar nicht weiß, wie viel Östrogen haben wir denn hier am Start. Gibt es Eisprünge, gibt es keine Eisprünge, das ist auch jedem Zyklus anders. Und was ich dann mit zum Beispiel 100 Milligramm Progesteron an der Gebärmutterschleimhaut mache, das wissen wir tatsächlich nicht.
Wir kommen mal zu so Eigenschaften, die Progesteron auch immer zugeschrieben werden. Auch bei Instagram ist Progesteron ein Riesenthema. Und das passt, glaube ich, so ein bisschen zu diesem schlafanstoßenden Effekt. Progesteron ist ein Neuromodulator und deshalb verantwortlich für unser Wohlbefinden, habe ich da gelesen.
Ja, das ist so. Also man liest auch, Progesteron ist das Wohlfühlhormon. Und jetzt muss ich leider noch mal gucken, wie ist es in der Natur. Also ich sage, das habe ich vorhin auch schon gesagt, wir haben Progesteron nur in der zweiten Zyklushälfte. Und die wenigsten Frauen sagen, ich fühle mich in der zweiten Zyklushälfte wohler als in der ersten Zyklushälfte. Ist einfach so. Das heißt, wie definieren wir Wohlbefinden? Ich glaube, dass dieser sedierende Effekt, also der schlafanstoßende Effekt, natürlich gut ist, wenn die Frau jede Nacht besser schläft, ist das was sich aufs Wohlbefinden positiv auswirken kann. Ja?
Aber dieser schlafanstoßende Effekt ist ja nur, wenn ich es schlucke. Eigenes Progesteron. Mein eigenes Progesteron macht das auch einen schlafanstoßenden Effekt?
Ja, das ist eben individuell unterschiedlich. Bei manchen ja, wobei es auch Studien gibt, die sagen, durchschnittlich schlafen Frauen in der zweiten Zyklushälfte schlechter als in der ersten. Warum auch immer. Das Problem ist, dass man ja einfach sehen muss, es ist ja nie so, wir würden sagen, monokausal. Also es ist nicht immer die eine Wirkung, die dann an irgendeinem Rezeptor irgendwas macht und alles andere nicht, sondern das sind ja auch viele Wechselwirkungen miteinander. Es macht übrigens auch noch einen gewissen angstlösenden Effekt. Das ist ja, also das heißt, sehr unruhige Frauen, die sind so ein bisschen entspannter. Ja, und dieser angstlösende Effekt vom Progesteron, da sage ich immer, naja, klar, wenn in der Schwangerschaft, wo wir ganz viel Progesteron haben, da haben wir den angstlösenden Effekt, da haben die Frauen nicht so viel Angst vor der Geburt, ist ja einfach mal was Gutes. Und auch dieser sedierende Effekt, also ich weiß, Sie waren ja auch schon schwanger in Ihrem Leben, also ich kann mich erinnern, dass ich in der Schwangerschaft immer dachte, wo ist die nächste Couch? Und eine Freundin von mir hat das mal genannt, die süße Müdigkeit in der Schwangerschaft. So süß fand ich es nicht, ich hätte einfach nur immer schlafen wollen. Und es ist aber gut eigentlich, weil man ja nicht so rumrennen soll in der Schwangerschaft. Ich kann mich auch erinnern, dass ich in den Schwangerschaften weniger Interesse an meiner Umgebung hatte. Also wenn ich auf eine Party gegangen bin, ich unterhalte mich wirklich extrem gerne und finde das immer anregend und finde es spannend und bin neugierig. Und in der Schwangerschaft habe ich immer gedacht,
das interessiert mich alles gar nicht, was der mir erzählt. Ich will eigentlich nach Hause und ins Bett. Also das fand ich auch interessant, dass ich insgesamt einfach wie so ein bisschen abgeschottet war. Und da sage ich nochmal, es ist eben nicht gut, wenn man in der Schwangerschaft nachts auf dem Tisch tanzt, sondern sollte man einfach mal so ein bisschen Ruhe geben. Ich glaube, das hat die Natur echt gut eingerichtet. Also,
und die Frauen, und da gucke ich auch so ein bisschen, wenn ich die Frau habe, die sagt, ich schlafe so schlecht und ich bin so unruhig, dann ist es die, die vielleicht vom Progesteron, insbesondere wenn man schluckt, besonders profitiert. Sie haben vorhin gesagt, das passiert nur, wenn man schluckt. Ja, auch das körpereigene Hormon macht es trotzdem. Da dürfen Sie nicht vergessen, da haben wir einfach viel mehr davon, als wenn wir es anwenden. Ja, also wir haben einfach durch diese hohen Spiegel, die wir permanent haben, da passiert biologisch was anderes an unserem GABA-Rezeptor, als wenn wir es so einmal am Abend nehmen und dann mal kurz so ein Anfluten vom Progesteron kommt, was dann relativ rasch wieder abfällt. Also die Spiegelmessung von Progesteron ist grundsätzlich problematisch. Man sieht schon so ein bisschen, kommt da was an, kommt da viel an. Das finde ich so manchmal ganz hilfreich. Aber eigentlich muss ich mich mehr auch auf die klinische Situation verlassen, gerade beim Progesteronspiegel.
Aber Neuromodulator stimmt insofern, weil wir auch schon drüber erzählt haben, dass manche Frauen das geschluckte Progesteron ja so gar nicht vertragen und dann sagen, mir wird schwindelig, ich habe Kopfschmerzen, ich bin total wie erschlagen. Manche Frauen bekommen auch so depressive Stimmungsschwankungen. Also Neuromodulator stimmt auf jeden Fall, oder?
Neuromodulator stimmt auf jeden Fall und habe mal von einem sehr bekannten amerikanischen Forscher, das ist schon Jahre her, einen sehr schönen Vortrag gehört, dass eben alle Gelbkörperhormone irgendwas in unserer Birne anrichten, ist so. Und dass es tatsächlich auch Frauen gibt, die kein Gelbkörperhormon richtig gut vertragen und sagen, ich bin völlig neben mir, ich kann das nicht gut ab. Das sind vielleicht auch die gleichen Frauen, die sich in der zweiten Zyklushälfte gerne von der Brücke stürzen möchten. Das sind die mit dem PMDS, dem prämenstruellen
oder ihren Mann verlassen.
Ja, es gibt auch tatsächlich ein Gerichtsurteil aus England, das fand ich sehr bemerkenswert. Da hat jemand, eine Frau, tatsächlich immer in der zweiten Zyklushälfte gemeuchelt. Der hat Leute umgebracht, aber immer nur in der zweiten Zyklushälfte. Und das hat man dann, es war strafmildernd, also die ist natürlich trotzdem im Gefängnis gelandet, Gott sei Dank. Aber man hat dann festgestellt, es passiert immer nur in der zweiten Zyklushälfte, da ist die fremdgesteuert. Und das ist bei manchen Frauen genau der Progesteroneffekt. Und das sind die, die eben in der zweiten Zyklushälfte Depri, Agro oder irgendwie sowas kriegen. Und die auch sagen, da hatten wir ja auch schon eine Podcast-Folge dazu, mein Leben fällt in zwei Hälften. Das sind die, die das Progesteron überhaupt nicht gut abkönnen. Und das sind vielleicht auch die, die dann mit Kopfschmerzen und Schwindel reagieren. Aber auch das ist ja eine andere Reaktion als jetzt Depri oder Agro.
Also scheint noch verschiedene Abstufungen zu geben.
Absolut.
Die Folge zum PMDS, die verlinken wir euch auch hier in den Shownotes. Und nach dieser Folge, die wir mit Anneliese Schwenkhag, mit ihrer Praxispartnerin hier aufgezeichnet hatten, habe ich auch viele Mails bekommen. Und da haben mir auch Frauen geschrieben und haben, weil wir ja dort sagen, das Problem ist der Eisprung und das eigene Progesteron, was der Körper dann einfach falsch sozusagen am GABA-Rezeptor verstoffwechselt oder anbindet. Und die haben mir dann geschrieben, ja, das ist aber nicht nur das Progesteron, was sie nicht vertragen, sondern sie vertragen einfach überhaupt kein Gestagen. Kennen Sie solche Fälle?
Ja, die kenne ich. Ich habe es gerade so im Nebensatz erwähnt, dass es eben Frauen gibt, genau, die auf jedes Gestagen schlecht reagieren. Ich oute mich jetzt mal. Ich habe natürlich alles mal ausprobiert in meinem Leben. Da war ich noch jünger. Jetzt probiere ich nichts mehr aus. Bin auch alt genug, brauche das alles nicht mehr. Aber als ich noch im reproduktiven Alter war, habe ich natürlich schon auch gelegentlich in meinen Zyklus eingegriffen, vielleicht mit Antibabypille, was auch immer. Und ich habe an mir persönlich festgestellt, dass ich auf jedes Gelbkörperhormon irgendwie anders reagiere. Und zwar vor allen Dingen mit der Psyche. Jetzt kann man sich selber ja nicht... Das ist ja einfach eine empirische Beobachtung. Die kann ich jetzt nicht für alle nehmen. Und was ich auch beobachtet habe, dass jedes Gestagen bei jeder Frau anders wirkt. Aber was ich schon habe, ich habe Gott sei Dank selten Frauen, die sagen, egal welches Gestagen ich nehme, ich drehe völlig ab. Also die sagen so unspezifische psychische Symptome. Wir probieren dann natürlich alles aus, weil wir brauchen ja an der Gebärmutterschleimhaut irgendwie eine Wirkung vom Gelbkörperhormon. Dann probiert man mal verschiedene aus und die Erfahrung zeigt sich schon, dass es, wenn man lange genug rumprobiert, irgendwann mal ein Gelbkörperhormon findet, das gut funktioniert. Manchmal, ganz selten, findet man tatsächlich gar keins. Und dann muss man irgendwie mit der Frau
rausfinden, was mache ich denn jetzt mit ihr, weil wenn die ein Östrogen am Start hat, gerade wir reden jetzt von der Substitution von Hormonen in der Postmenopause, muss ich ja irgendwas am Endometrium machen. Manche kommen dann mit einer Hormonspirale ganz gut zurecht, denn die gibt ja nur ganz wenig Gestagen ins System ab, sondern wirkt vor allem in der Gebärmutterschleimhaut. Da muss man dann rumprobieren. Aber ich will es mal so sagen, dass ich gar kein Gestagen finde, was die Frau verträgt, das kommt extrem selten vor. Ich würde mal sagen, einmal im Jahr vielleicht. Bei meinen Patienten.
Und, aber es gibt sie sozusagen, diese Frauen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, das Problem ist dann auch, man hat dann auch irgendwie keine Lust, dann noch eins und noch eins. Ich glaube, viele Frauen schreiben mir dann auch, ja, ich habe ja das schon ausprobiert, aber das hat halt nicht gut funktioniert. Und wenn man denen dann zurückschreibt, dann müssen sie halt das nächste Gestagen ausprobieren. Dann haben die so gar keinen Bock drauf, weil die sich so schlecht gefühlt haben. Das ist dann so ein bisschen schwierig. Aber wir kommen nochmal, die es nicht vertragen, vertragen die das dann vaginal, das Progesteron? Also die jetzt kein PMDS haben.
Ja, doch. Ich sag mal, der Klassiker ist Kopfschmerzen und Schwindel. Steht übrigens auch im Beipackzettel von dem Progesteron drin. Dann können die es vaginal nehmen, dann fällt eben dieser Verstoffwechselungseffekt weg und in aller Regel vertragen die das besser. Jetzt muss man sich natürlich fragen, viele Frauen sagen, ich will nicht jeden Tag was vaginal nehmen. Die Hamburgerinnen sagen immer, das subscht so. Also dann kommt, fließt dann da irgendwas raus. Gibt auch Frauen, die sagen, macht nicht wund und das ist unangenehm. Dann muss man einfach auf ein anderes Gestagen gehen. Dann ist natürlich mein Favorit, wenn ich eigentlich in einer Situation bin, wo ich Progesteron gebe, das ist überwiegend in der Postmenopause, dann gehe ich auf das Dydrogesteron. Was, und das ist interessant, das hat eigentlich die gleiche Strukturformel wie das Progesteron. Und wenn man ganz genau hinguckt, sieht man an einer Stelle, die chemisch ein bisschen versiert sind, können damit was anfangen, haben sie so eine Doppelbindung in dem Molekül statt eine Einfachbindung zwischen zwei Kohlenstoffatomen. Und das macht offensichtlich, dass es nicht diese Effekte aufs zentrale Nervensystem hat. Tatsächlich hat es Dydrogesteron nicht. Das ist sehr psychoneutral, wirkt aber sehr gut an der Gebärmutterschleimhaut. Das heißt, wir haben nicht so viele Stoffwechselprodukte. Das kommt wirklich da an, wo es hin soll. Und bei den Frauen ist das Dydrogesteron aus meiner Sicht eine super Lösung. Also ich mag das Dydrogesteron sowieso gerne, weil meine Erfahrung ist, es ist sehr psychoneutral. Also diese potenziell negativen Effekte, die das Progesteron bei einigen Frauen hat, und nochmal an der Stelle, weil wenn mich jetzt jemand hört, sagen die, aber ich finde super das Progesteron. Ja, die Frauen gibt es und das muss man halt so ein bisschen rausfinden. Was ist gut für mich? Wie reagiere ich mit jedem einzelnen Progesteron? Und dann ist natürlich immer nochmal so der kleine Schönheitsfehler, dass wir auch immer noch darauf achten müssen, kommt bei einer Langzeitwirkung genügend Gelbkörperhormon an der Gebärmutterschleimhaut an, damit da kein Krebs entsteht. Und das wissen wir zum Beispiel aus einer Studie, steht auch in der Leitlinie zum Endometriumkarzinom, also zum Krebs der Gebärmutterschleimhaut so drin, dass Frauen, die lange Progesteron und auch Dydrogesteron, da ist der Effekt aber schwächer, als Schutz vor Endometriumkarzinom genommen haben bei gleichzeitiger Östrogenanwendung, die haben eben doch, wenn sie das länger als 5 Jahre machen, ein erhöhtes Risiko für einen Gebärmutterschleimhautkrebs. Das heißt, dieser Schutzeffekt, der ist so mittel. Und aus meiner Sicht wird es zu niedrig
dosiert. Auch bei dem Dydrogesteron.
Auch bei dem Dydro viel schwächer, aber auch da ist ein Effekt da. Und ich habe dann die Studie damals gelesen, war so ein bisschen schockiert, weil wir ja auch viel Progesteron und Dydrogesteron einsetzen. Aber mein persönlicher Rückschluss ist, dass es wahrscheinlich zu niedrig dosiert wird und es wird mittlerweile auch häufig eine höhere Dosis empfohlen. Das ist was wir immer wieder diskutieren. Dosis? Ja, genau die Frage. Ich werde auch immer von Kolleginnen und Kollegen gefragt, ja, wie viel soll ich denn geben? Dann wollen alle so ein Standardprotokoll. Und es gibt so ein relativ beliebter Standard ist ein Hub Gel, also Östrogengel und 100 Milligramm Progesteron. Und jetzt muss man wieder einzeln gucken. Es kommt zum Beispiel darauf an, welches Gel. In dem Estreva-Gel ist weniger pro Hub drin als im Gynokardin-Gel. Also bei Estreva-Gel ein Hub reicht wahrscheinlich 100. Beim Gynokardin-Gel ist ein bisschen mehr, reicht auch oft 100, aber vielleicht auch nicht immer. Das heißt, ich muss mir die Gebärmutterschleimhaut angucken. Ich muss mir angucken, kriegt die Blutungsstörung, hat die mal mehr Zwischenblutung. Und jetzt wird es noch komplizierter. wenn ich einen Hub Gel gebe und es bei 20 Frauen messe, dann hat bei jedem einen anderen Spiegel, weil irgendwie die Resorption, also die Aufnahme durch die Haut, variiert. Ich habe Frauen, die brauchen 3 Hübe von jedwedem Gel, damit sie irgendwie beschwerdefrei sind und einen anständigen Spiegel kriegen. Und dann habe ich welche, die mit einem Hub einen super Spiegel haben und sagen, top, mir geht super. Das heißt, auch da ist jede Frau anders und ich muss mich irgendwie ins Bild setzen, wie viel Östrogen ist im Rennen. Und je mehr Östrogen im Rennen ist oder ankommt, desto mehr Gelbkörperhormon brauche ich. Und dann kann es wirklich gut sein, dass ich 200 Milligramm Progesteron und auch mal 300 brauche und in ganz extrem seltenen Fällen auch mal 400. Ich habe die Frauen. Da muss ich immer noch berücksichtigen, wie viel gibt der Eierstock vielleicht doch noch ins System. Also in der späten Perimenopause oder frühen Postmenopause kann es immer noch mal sein, dass der Eierstock mitmischt und noch mal ein bisschen Östrogen ins System gibt. Dann, auch dann brauche ich mehr Progesteron und auch mehr Dihydrogesteron. Und diese eine Studie, die ich gerade zitiert habe, mit dem Mehr an Gebärmutterschleimhautkrebs, hat leider den Schönheitsfehler, das ist eine reine Beobachtungsstudie, dass wir da nicht genau wissen, wie viel Progesteron oder Dihydrogesteron haben die eigentlich gekriegt. Haben sie es jeden Monat bekommen? Haben sie es durchgehend genommen? In welcher Dosis? Das geht aus der Studie nicht hervor. Deswegen ist der Rückschluss, glaube ich, relativ zulässig zu sagen, okay, wir geben einfach ein bisschen mehr, damit wir an der Gebärmutterschleimhaut sicherer sind.
Ich komme jetzt zu der nächsten Eigenschaft, die Progesteron zugeschrieben wird. Progesteron beeinflusst die Gefäßweite, die Blutdruckbalance und Herzklopfen.
Also die Gefäßweite ist auf jeden Fall richtig und damit möglicherweise auch die Blutdruckbalance, weil der Blutdruck ist ja auch eine Funktion unserer Gefäßweite. Also wenn die Gefäße weiter werden, dann wird der Blutdruck runtergehen. Das geht jetzt nicht um 20 Millimeter Hg runter, also so nicht, aber es wird vielleicht
ein bisschen besser. Aber ist es nicht auch das Östrogen, was diese Gefäßweite beeinflusst?
Ja, das macht es auch, aber das Progesteron macht es auch. Und das gibt es auch Studien dazu, dass irgendwie dann vor allen Dingen die glatte Muskulatur erschlafft. Und in den Gefäßen sind auch glatte Muskelzellen. Es gibt nun umgekehrt auch Daten, die zeigen, die Gestagene machen eine Konstruktion der Gefäße, das wäre kontraproduktiv. Und Sie sehen die
Was
Studien,
heißt das? Was ist
also,
Entschuldigung,
dann ziehen sich die Gefäße zusammen und werden enger. Also auch das gibt es. Ja. Ist wahrscheinlich auch ein Dosiseffekt, aber ich habe tatsächlich Frau Simonsen heimlich nochmal nachgelesen vor dieser Folge, weil ich nochmal dachte, ich will keinen Unsinn erzählen. Da habe ich schon mal klar gefunden, also es kann einen entspannenden Effekt auf die Gefäße haben. Interessant ist, und das ist was mir auch Frauen berichten, es hat durch diesen Effekt auf die glatte Muskulatur. Und was ist die glatte Muskulatur? Die glatte Muskulatur sind die Muskelzellen in Gefäßwänden, aber auch zum Beispiel in der Darmwand. Das heißt, die glatte Muskulatur können wir nicht beeinflussen. Ja, dann gibt es die sogenannte quergestreifte Muskulatur. Das ist unser Bizeps. Den können wir willentlich anspannen oder nicht. Es ist gut, wenn wir das mal trainieren tun. Sollte man dauernd tun. Und das ist praktisch die durch Willen beeinflussbare Muskulatur. Die glatte Muskulatur können wir nicht beeinflussen. Die gibt es in vielen Organen des Körpers, unter anderem auch im Darm. Und was Frauen in der Frühschwangerschaft auch sagen, ich habe so einen geblähten Bauch oder auch in der zweiten Zyklushälfte, das ist ein Progesteroneffekt. Die glatte Muskulatur des Darms erschlafft, dann weitet sich der Darm und es kommt zu so aufgeblähten Darmschlingen. Das ist nicht jetzt unbedingt ein gewünschter Progesteroneffekt, aber das hat was mit dem Effekt auf die glatte Muskulatur zu tun. Also diese Gefäßweite, das finde ich ein schwieriges Thema, weil, wie gesagt, ich habe auch in Arbeiten gefunden, es macht die Gefäße weiter, erhöht die Durchblutung, aber es gibt eben auch die Daten, dass Gestagene an den Arterien, also den Gefäßen, die vom Herzen weggehen, dass das da auch einen zusammenziehenden, also einen konstriktiven Effekt hat, was ungünstig ist. Also auch da offensichtlich widersprüchliche Ergebnisse.
Ja, das nächste ist, Progesteron unterstützt das Brustgewebe, die Schleimhäute und die Knochengesundheit.
Ja, das ist so eine Frage. Also unterstützt das Brustgewebe, das finde ich eine interessante Aussage, weil welche Art von Unterstützung meinen wir damit? Also, was jetzt kommt wieder die Frauen, die in der zweiten Zyklushälfte mehr Brustspannen haben. Was das Progesteron hat, das hat einen entwässernden Effekt im Gegensatz zum Östrogen. Das Östrogen macht, dass das Gewebe Wasser zieht, sozusagen. Ja, deswegen, was ich vorhin gesagt habe, zu viel an Östrogen macht Wassereinlagerung, dicke Finger und so weiter. So, jetzt Das Progesteron ist da quasi so ein Gegenspieler. Und die Hypothese ist, auch das wird nicht auf alle Frauen zutreffen, dass dieses Brustspannen in der zweiten Zyklushälfte bei vielen Frauen Folge eines relativen Östrogenüberschusses ist. Und wenn ich dann Progesteron gebe, dann habe ich quasi einen entwässernden Effekt. Und dieses Spannungsgefühl der Brust wird dann bei vielen Frauen besser. Also das ist das, wo auch bei jungen Frauen, wo wir gerne in der zweiten Zyklushälfte vielleicht Progesteron einsetzen. Wenn man sagt, unterstützt das Brustgewebe, dann muss ich Ihnen mal so sagen, wir wissen, dass unter dem Einfluss des Progesterons in der zweiten Zyklushälfte mehr Zellaufbau in der Brust ist. Und wir wissen auch, dass der Zusatz von Progesteron langfristig ein etwas höheres Brustkrebsrisiko macht, als wenn ich kein Progesteron nehmen muss, was ich aber muss, wenn ich noch eine Gebärmutter habe. Ja? Also mit diesem Unterstützung des Brustgewebes, das finde ich schon mal schwierig. Auch die Unterstützung der Schleimhäute, das verstehe ich überhaupt nicht. Ja, und bei der Knochengesundheit, da gibt es durchaus auch Expertinnen und Experten, die sagen, ja, Progesteron ist auch gut für die Knochen. Also die meisten Experten, die ich kenne, sagen vor allen Dingen, das Östrogen ist wichtig für die Knochengesundheit. Vielleicht hat auch Progesteron einen gewissen Effekt, aber da halte ich das Östrogen für das wesentlich Wichtigere.
Und dann das Letzte ist, Progesteron wirkt entzündungshemmend.
Ja, das ist auch so eine Aussage. Die findet man ganz schwer differenziert belegt in der Literatur. Das speziell habe ich jetzt nochmal nachgelesen. Und was man weiß ist, also wir haben ja ganz viele Zellen, die unser Immunsystem bestimmen. Also bestimmte Zellen sind als Abwehrzellen, die fressen Krebszellen. Also es geht da immer um die T- und die B-Lymphozyten und die dann Und da gibt es leider verschiedene von und das macht die Sache so kompliziert. Was wir wissen, ist, dass das Progesteron tatsächlich die Immunantwort senkt. Und das bewirkt, dass der Körper den Embryo nicht als Fremdkörper anerkennt und ihn abstößt, sondern das ist ein total wichtiger Effekt, dass das Progesteron dafür sorgt, also in der zweiten Zyklushälfte, dass der Embryo nicht abgestoßen wird. Das heißt, es senkt zumindest für bestimmte Zelllinien die Immunantwort. Aber, was ich auch gefunden habe, und ich gebe zu, das war mir noch nicht so bewusst, dass wir deswegen auch in dieser Zyklusphase, und zwar insbesondere in den ersten 7 bis 10 Tagen der Gelbkörperphase, auch deswegen eine erhöhte Empfänglichkeit für Infektionen haben, weil die Immunantwort gesenkt wird. Das heißt, eine Infektion durch ein Virus zum Beispiel, also HIV-Infektion tritt offensichtlich leichter unter Progesteroneffekt ein. War mir neu, ich gebe es zu, habe ich aber gefunden, fand ich total interessant. Das spricht natürlich für diese immunsystemsenkende Wirkung. Ob diese immunsystemsenkende Wirkung natürlich auch auf Entzündungsprozesse eine Wirkung hat, das ist so mitteluntersucht und die Daten, die es dazu gibt, sind widersprüchlich. Aber wenn wir uns überlegen, die Immunantwort wird gesenkt, dann macht es natürlich auch Sinn, dass das Progesteron gewisse Entzündungsreaktionen beeinflussen kann. Aber ich glaube nicht, dass man so generell sagt, ich meine so die ganz banale Schlussfolgerung wäre, ich habe eine Entzündung, dann nehme ich doch mal Progesteron, das hemmt die. Ich glaube, da nimmt man lieber was anderes. Da nimmt man dann, weiß ich nicht, Ibuprofen oder Acoxia oder was auch immer. Also wäre ich sehr zurückhaltend. Und man, also offensichtlich hat das Progesteron auf diese verschiedenen Systeme der Immunantwort und auch der Entzündung eine unterschiedliche Wirkung. Das finde ich wirklich spannend, muss ich sagen. Aber so ist es.
Manche Frauen haben uns ja auch schon geschrieben, haben gesagt, sie fühlen sich immer so grippig dann so bevor die Regel beginnt.
Ja, bevor die Regel beginnt, da muss man jetzt auch nochmal unterscheiden. Und bei diesen Untersuchungen fällt mir auf, dass man ja schwer unterscheiden kann, was ist der Progesteroneffekt, was ist der Östrogeneffekt, ja? Und was macht das Ungleichgewicht mit beiden Hormonen? Und eins müssen wir sagen, kurz vor der Regelblutung, also ich sag mal so, 2 Tage vorher kommt es zum drastischen Abfall von Östrogen und Progesteron. Und dieser Abfall von beiden Hormonen führt dann letztlich dazu, dass die Blutung ausgelöst wird. Also, wenn sich Frauen so kurz vor der Regelblutung irgendwie komisch fühlen, dann kann es sowohl der Östrogenabfall als auch der Progesteronabfall sein. Beide Hormone gehen drastisch in den Keller. Und
das zu unterscheiden, was nun das eigentliche Problem ist, das ist schwer. Es gibt auch Frauen, die diese Weinerlichkeit, die manche Frauen immer in der zweiten Zyklushälfte haben die explizit während der Regel. Was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass dann auch das Östrogen ganz niedrig ist und das tut manchen, vielen Frauen auch nicht gut. Also es ist einfach sehr komplex und es scheint sich zu kristallisieren, auch das habe ich jetzt bei meiner Recherche in der Literatur nochmal gefunden, dass das Verhältnis zwischen Östrogen und Progesteron eben auch eine entscheidende Rolle spielt. Und wenn das Östrogen schneller abfällt als das Progesteron, das könnte einen Effekt haben und umgekehrt. Also da jede Frau anders ist und da auch jeder Zyklus anders ist, ist es auch schwer in Studien zu untersuchen.
Aber zu diesen positiven Effekten, die dem Progesteron sozusagen nachgesagt werden, das führt dann dazu, dass die Frauen dann auch manchmal sagen, naja, ich habe zwar keine Gebärmutter mehr, aber es wäre doch bestimmt ganz gut, wenn ich das Progesteron trotzdem nehme, weil das hat ja so positive Effekte, zum Beispiel diesen entwässernden Effekt. Brauche ich den denn, wenn ich sozusagen postmenopausal bin und eine Hormonersatztherapie mache, also praktisch dann eigentlich nur das Östrogen nehme ohne Gebärmutter, brauche ich diesen entwässernden Effekt?
Also ich meine, nein, den brauchen Sie nicht. Den könnten Sie vielleicht brauchen, wenn Sie viel zu viel Östrogen zuführen. Aber wenn wir jetzt, sagen wir mal so, nach der Menopause Östrogen ersetzen und eine Frau keine Gebärmutter mehr hat, das heißt, wir brauchen die Gebärmutterschleimhaut nicht schützen, dann würde ich grundsätzlich sagen, diese Frauen brauchen weder Progesteron noch ein anderes Gestagen. Jetzt gibt es die Frauen, die sagen, aber ich schlafe so viel besser. Dann mache ich eine echte Pharmakotherapie und dann würde ich sagen, dann ist auch das Progesteron besser als Valium oder Zopiclon oder was. Wir hatten ja diese Schlaffolge. Das mache ich auch gelegentlich bei Frauen, auch die keine Gebärmutter mehr haben, dass die sagen, mit dem Progesteron schlafe ich so gut, dann gebe ich das auch. Ich muss dann allerdings berücksichtigen, dass wahrscheinlich die Brustkrebsbeeinflussung etwas höher ist, als wenn ich Östrogen alleine gebe. Das geben ja nun die Studien alle irgendwie her und das muss ich mit der Frau besprechen. Wenn die trotzdem sagt, naja gut, das bisschen leicht erhöhte Brustkrebsrisiko, das nehme ich in Kauf, weil ich dafür besser schlafe, wunderbar. Dann werde ich auch immer wieder gefragt, und wenn ich einfach nur Progesteron nehme, und da muss ich leider sagen, insbesondere in der Postmenopause, da haben wir null Daten, gar keine. Das hat noch nie jemand untersucht, was mit der Brust passiert, wenn jetzt jemand über 5 Jahre nur Progesteron nimmt, das wissen wir schlicht nicht.
Und ja, und würden die sich damit denn besser fühlen? Also hatten Sie so Frauen, die gesagt haben, ich nehme nur Progesteron in der Postmenopause und alles ist super?
Ja, die habe ich tatsächlich selten, aber die habe ich. Und wenn, dann ist für mich das höchste Gut das Wohlbefinden der Frau, wenn die Frau mir, ja, wenn die mir versichert, wissen Sie, mit dem Progesteron ist alles super, dann sage ich, do it. Ich sage dann auch, ich weiß aber nicht so richtig, was es für einen Effekt hat, aber ich glaube auch nicht, dass es so einen dramatisch negativen Effekt hat. Und wenn die Frau sagt, mir geht's besser, dann habe ich kein Problem damit. Dann soll sie es machen. Aber wir haben keine Daten.
Und Sie sagen ja eh unter Hormonersatztherapie einmal im Jahr die Brust möglichst kontrollieren, Ultraschall und eben zur Mammographie gehen und auch die Gebärmutterschleimhaut einmal im Jahr kontrollieren lassen, was man dann aber eben selbst bezahlen muss.
Ja, ja, wobei die Gebärmutterschleimhaut, das sind die Frauen, die ja noch eine Gebärmutter haben. Das ist nochmal eine andere Geschichte, ne? Also das würde ich auch machen. Ja, dann gibt es ja auch immer nochmal die Leute, die behaupten, man muss kein Progesteron dazugeben. Gar nicht, auch wenn eine Gebärmutter ist.
Das besprechen wir jetzt.
Genau, das besprechen wir. Das passt doch gut. Sehr gut. Ja,
genau,
sehr gut.
Das passt jetzt sehr gut. Weil wir sagen ja immer, oder Sie sagen das, Frau Schaudig, Sie sind ja unsere Haus- und Hofexpertin. Wenn die Frau noch eine Gebärmutter hat, muss sie Progesteron nehmen, weil wir sonst Gefahr laufen, dass diese Gebärmutterschleimhaut dann auch immer mehr sich aufbaut, vielleicht sich dann Krebs bildet. Und jetzt gibt es ja Frauen, die das nicht vertragen, die auch uns schreiben, sie vertragen auch andere Gestagene nicht. Und jetzt sind die natürlich versucht zu sagen, wie kann ich denn dieses Progesteron oder dieses Gestagen irgendwie umschiffen? Und da gibt es tatsächlich Mediziner, die da unterschiedliche Theorien haben. Und da wurde mir von Hörerinnen zwei Videos oder Podcasts geschickt. In dem einen Podcast erzählt ein Münchner Gynäkologe und Reproduktionsmediziner, dass er bei einer niedrigen Dosierung des Östradiols, des Östrogens, kein zusätzliches Gestagen braucht, um das Endometrium zu schützen. Zum Glück fragte die Moderatorin dann mal nach, was heißt denn niedrig? Also er kontrolliert immer im Blut den Wert. Und der soll 20 Pikogramm pro Milliliter nicht überschreiten. Zum Vergleich sozusagen, unser im normalen Zyklus, der niedrigste Wert ist so 30 Pikogramm.
Ungefähr, ja. Mhm.
Und also er kontrolliert eben ganz streng diese 20 Pikogramm und kontrolliert dann auch regelmäßig eben die Gebärmutterschleimhaut per Ultraschall. Haben Sie davon schon mal gehört, Frau Schaudig?
Ich habe davon gehört. Ich habe von dieser Theorie gehört und ich lehne sie grundsätzlich komplett ab. Vielleicht noch mal ganz kurz, also es ist nicht zwingend Progesteron, das muss ich noch, weil Sie vorhin gesagt haben, wir brauchen Progesteron, wir brauchen halt irgendein Gelbkörperhormon, ob das Progesteron oder Dydro ist, egal, Hauptsache genügend Gelbkörperhormon. Mhm. Also ich würde mal so sagen, wenn ich immer die Gebärmutterschleimhaut kontrolliere, wenn ich dann plötzlich was Auffälliges sehe, ist es zu spät, dann hat die schon ein Karzinom. Das ist leider so und ich kenne auch solche Fälle. 5 Jahre nur Östrogen, immer Kontrolle der Schleimhaut und dann war plötzlich was auffällig und dann war da bereits ein Krebs da. Diese Patientin ist übrigens dann langfristig an diesem Gebärmutterschleimhautkrebs verstorben. Ganz tragische Geschichte aus meinen Augen. Und da muss ich gestehen, das finde ich nicht vertretbar. Es ist sicher so, da hat dieser Münchner Gynäkologe recht, wenn ich wenig Östrogen habe, dann ist das Gebärmutterschleimhautkrebsrisiko auch nicht so hoch. Ich sage es jetzt mal andersrum. Wir haben Daten aus der frühen Zeit der Hormonersatztherapie. Da hat man einfach nur Östrogen gegeben. Das war dann überwiegend in den USA dieses aus Stutenurin gewonnene Östrogen. Und dann fiel eigentlich auf, die Frauen, wir haben jetzt plötzlich viel mehr Gebärmutterschleimhautkrebse. Das heißt, das war so eine Dosis, die war nicht ganz niedrig an Östrogen, also höher als jetzt zum Beispiel ein Hub Gel. Aber da hat man gesehen, dass das Risiko für einen Gebärmutterschleimhautkrebs bei längerer Einnahme 8- bis 10-fach erhöht war. 8- bis 10-fach. Also das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein völlig inakzeptables Risiko. Es kann gut sein, dass wenn jetzt jemand immer nur Östrogen alleine nimmt, in einer niedrigen Dosis, dass das Risiko nicht 10-fach ist. Aber es ist vielleicht 1,5-fach, 2-fach, da haben wir keine Daten zu. Ja, ich sage jetzt nochmal aus dieser einen Studie, es war die E3N-Studie, wo man geguckt hat, Progesteron und Dydrogesteron schützt das bei langfristiger Einnahme genügend und woraus kam, nee, die hatten alle ein bisschen mehr Gebärmutterschleimhautkrebse. Also unter Progesteron war es 2,7-fach und die haben ja irgendwie Progesteron genommen, aber wahrscheinlich nicht genug. Also ich würde mich da nicht drauf verlassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es gibt zum Beispiel auch, was dagegen spricht, nämlich gegen diese Hypothese, man kann einfach abwarten. Es gibt ein Pflaster in den USA, da sind nur 14 Mikrogramm Estradiol drin. Man kann es nicht vergleichen mit Gel und Tabletten, weil die Dosierung ist immer anders. Aber es ist ein 14er Pflaster, was man zum Knochenschutz einsetzen kann. Mit einem 14er Pflaster werden Sie gar keinen Östrogenspiegel mehr messen können, weil unsere herkömmliche Assays sowieso in diesem niedrigen Bereich wahnsinnig ungenau sind. Also hier die Labormessparameter. Und das war initial zugelassen, dass man das tatsächlich ohne Gelbkörperhormon geben darf, weil die Spiegel so niedrig sind. Es schützt übrigens trotzdem den Knochen. Trotzdem hat man auch da in den Zulassungsstudien gesehen, Frauen, die dieses 14er Pflaster, und das ist wirklich eine super niedrige Dosis und der Spiegel wird da ganz sicher unter 20 sein, dass die trotzdem in den Studien, die Studien gehen so über 1-2 Jahre, mehr Blutungen hatten als die Frauen, die nichts genommen haben. Was beweist, da gibt es einen Effekt. Ja? Und inzwischen ist es auch so, dass auch dieses Pflaster, da steht drin im Beipackzettel, man muss ein Gelbkörperhormon dazu nehmen. Ich habe tatsächlich eine Patientin, die selber, weil sie Apothekerin ist, das sich besorgt hat aus USA, die wollte es nur nehmen für die Osteoporose und raten Sie was, die hat dann immer wieder geblutet und dann haben wir gesagt, okay, das geht nicht, sie braucht ein Gelbkörperhormon. Blutung heißt immer, da kommt genügend an der Gebärmutterschleimhaut. Dann kommt noch was dazu, dann messe ich mal den Spiegel und der ist 20, wie dieser Münchner Gynäkologe sagt. Aber das wissen wir doch alle. Die haben mal zwischendurch, wenn das vielleicht frisch aufgetragen ist, ist der Spiegel kurzzeitig mal höher. Irgendwas passiert mit der Durchblutung, wenn es draußen warm ist und die Haut stärker durchblutet ist. Das sehen wir übrigens immer, ist der Östrogenspiegel auch mit Gel und Pflaster höher, als wenn es draußen eiskalt ist, weil die Durchblutung dann anders ist. Ich würde mich da nie drauf verlassen, dass der Spiegel wirklich immer so niedrig ist. Und ich meine, gut, Gebärmutterschleimhautkrebs ist selten, das muss man auch sagen. Also in dieser gerade zitierten Studie, der E3N-Studie, da waren auch nur ungefähr 0,5% der Frauen haben überhaupt einen Gebärmutterschleimhautkrebs gekriegt. Trotzdem, also ich möchte ihn nicht haben und das ist trotzdem was, was man vermeiden sollte. Also für mich ist eine vorhandene Gebärmutter ein absoluter No-Go für keine Gestagengabe. Und ich würde vielleicht, ich lasse mich manchmal breitschlagen, wenn die Frauen nun sagen, es geht mir immer so schlecht, sage ich, okay, zumindest alle 2 Monate 14 Tage es nehmen. Selbst dafür gibt es übrigens Daten, die sind schon älter, dass selbst dann, wenn man das Gelbkörperhormon nur alle 2-3 Monate gibt, immer noch das Risiko für einen Gebärmutterschleimhautkrebs erhöht ist. Also ich würde in dem Fall immer sagen, Gelbkörperhormon dazu. Also ich lehne das vollkommen ab.
Ja, und man muss ja auch wissen, okay, wenn der ständig das Blut checkt und man öfter hin muss zu einem Gebärmutter-Ultraschall, das müssen die Frauen ja auch alles selbst bezahlen. Also das ist ja nichts, was irgendwie eine Kasse sozusagen leisten kann. Tja, weiß ich nicht, wenn man sich so einen Privatarzt leistet, der jeden Tag mal nachguckt.
Ja, so ist es. Also Gynäkologin, wenn man schwanger ist, würde man am liebsten sich einen Ultraschall neben das Bett stellen und immer morgens mal gucken, ist alles in Ordnung. Ist natürlich Quatsch. Genau. Das ist auch irgendwo,
macht natürlich niemand. Und diese zweite, das war eine Internetseite und dort wird sich auf Professor Mück berufen, der auch viele Jahre ja im Vorstand bei Ihnen in der Menopausegesellschaft war.
Der sogar 9 Jahre Präsident, der ist mein direkter Vorgänger.
Vorgänger, genau. Und dieser Professor Mück, er sagt offenbar, dass man bei der vaginalen Einnahme des Progesterons zum einen eine geringere Dosierung braucht und zum anderen würde es auch ausreichen, wenn man das Progesteron nur 2-mal in der Woche verwenden würde. Einige erfahrene Gynäkologinnen würden das schon so einsetzen.
Also ich glaube, ich habe auch da heimlich nachgeguckt, Frau Simonsen, welche Website das sagt. Und da wird tatsächlich Herr Mück zitiert, der vor 2 Jahren auf der Tagung das mal erwähnt hat. Aber wir haben alle da gesessen und wir glauben, dass er in dem Moment tatsächlich sich versprochen hat. Ich muss es so sagen. Und man braucht wahrscheinlich wirklich bei vaginaler Gabe weniger. Das habe ich ja vorhin erklärt, warum das so ist, weil es weniger verstoffwechselt wird. Kommt mehr an der Gebärmutterschleimhaut an, das ist richtig. Aber nur 2-mal die Woche, das war missverständlich formuliert von ihm. Mir tut es immer noch im Nachhinein leid, dass das so rüberkam. Also wir anderen Experten haben da gesagt, ich glaube, da hat er sich versprochen oder er hat irgendeine Studie zitiert, die falsch rüberkam. Also das würde ich nicht so sehen. Ich muss es leider so sagen.
Okay, sondern er wollte vielleicht sagen, nur 2 Wochen im Monat? Oder was wollte er sagen?
Das weiß ich nicht genau. Also jedenfalls,
Sie sagen ja auch manchmal, dann nehmen Sie es halt 2 Wochen im Monat, das Progesteron. Das wäre ja dann diese zyklische Einnahme.
Ja, aber das 2 Wochen im Monat ist völlig in Ordnung. Das würde ja sogar den Zyklus nachmachen. Und wichtig, diese zyklische Einnahme, die dann aber ein bisschen höher dosiert sein muss, ist auch nochmal wichtig, ist ja, wir wissen von den synthetischen Gestagenen, dass die zyklische Einnahme weniger Brustkrebsrisiko macht als die durchgehend kombinierte, ist so. Ob das jetzt auch fürs Progesteron und Dihydrogesteron in diesem Ausmaß zutrifft, bei denen ja das Brustkrebsrisiko ohnehin niedriger ist als bei den synthetischen. Also wie da der Unterschied ist, weiß ich nicht. Und der Nachteil ist dann auch, die Frauen bluten dann, wenn sie es zyklisch nehmen. Und das wollen ja viele nicht. Die sagen, nee, das will ich auf gar keinen Fall. Also auch das wieder im Einzelfall entscheiden. Aber eine zyklische Einnahme, also 2 Wochen im Monat in einer ausreichenden Dosis ist vollkommen in Ordnung, aber eben nicht alle 2 Monate. Das ist eigentlich zu wenig und das machen wir nur manchmal, wenn die Frauen nun sagen, partout, ich vertrag's alles nicht. Das ist eigentlich jenseits der Empfehlung.
Frau Schaudig, zum Schluss müssen wir noch mal auf das Progesteron-Gel schauen, weil das werden wir auch immer oft gefragt. Und darüber wird ja auch immer wieder bei Instagram geschrieben. Progesteron über die Haut. Was sagen Sie dazu?
Ja, es gibt ein Präparat tatsächlich auf dem Markt. Das gibt es schon viele Jahre. Ich kann es nennen, weil es gibt es ja nun mal. Progestogel ist das. Das ist dafür zugelassen, dass man es auf die Brust aufträgt bei Brustspannen in der 2. Zyklushälfte. Könnte dieser entwässernde Effekt sein, was ich vorhin erklärt habe. Wie gut es wirklich wirkt, es gibt auch Leute, die sagen, es ist einfach der kühlende Effekt, was auch immer. Wofür es auf gar keinen Fall ausreicht, ist, wenn ich gleichzeitig Östrogen im Rennen habe und die Gebärmutterschleimhaut vor zu viel Aufbau schützen will. Dafür ist das transdermale, also über die Haut gegebene Progesteron nicht geeignet. Jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, wieso geht es denn beim Progesteron nicht? Aber beim Östrogen geht es doch, ja, ist einfach so. Wenn Sie Progesteron
auf die Haut auftragen, dann wird schon mal ganz viel verstoffwechselt in der Haut und wird einfach weggefangen. Aber das nächste Problem ist, dass die Apotheker zum Teil sagen, das Progesteronmolekül geht einfach nicht so gut durch die Haut durch. Da gibt es die Hardliner, die sagen, es geht überhaupt nicht durch die Haut durch. Das kann aber auch nicht ganz stimmen, denn wenn ich bei Frauen, die nun irgendwie Progesterongel von wem auch immer bekommen, den Progesteronspiegel messe, dann kann ich schon durchaus in manchen Fällen was messen, dann wird wieder gesagt, ja, wenn es hoch genug, wenn der Prozentanteil vom Progesteron hoch genug ist, dann geht's. Aber auch da gilt, dass die Pharmakologen sagen, ja, wenn es so viel ist, das geht dann gar nicht durch die Haut durch, weil das löst sich in dem Gel nicht auf. Also ich würde zum Schutz der Gebärmutterschleimhaut auf keinen Fall das Progesteron über die Haut auftragen. Wenn jetzt jemand sagt, auch die Patienten kenne ich, es sind wenige, mit dem Progesterongel von meiner Heilpraktikerin oder von wem auch immer geht es mir super gut und die nimmt kein Östrogen, dann ist für mich wieder die Priorität ist, Hauptsache der Patientin geht's gut. Ja, ich kann es zwar nicht nachvollziehen, aber okay, kann ja sein. Aber wenn in dem Moment, wo Östrogen im Rennen ist, sei es, weil der Eierstock noch mitmischt oder sei es, weil die Patientin sogar Östrogen zuführt, dann ist transdermales Progesteron, also über die Haut zugeführtes Progesteron, ein absolutes No-Go.
Und manche Frauen schreiben uns dann auch, wenn sie das vaginal einführen wollen und wollen sie die Kapsel nicht einführen, sondern stechen die Kapsel dann aus und verreiben sozusagen das Gel?
Also da weiß ich ja überhaupt nicht mehr, wie viel Dosis einem eigentlich ankommt. Das kann niemand so richtig erkennen, wie viel dann wirklich von dem Progesteron ankommt. Also theoretisch ist die Überlegung ja, ich verzichte auf die Hülle und es ist auch, weil in den Hüllen ist Titandioxid drin, wo natürlich, da haben wir ja in unserer Umweltfolge schon mal drüber gesprochen, das mollen manche nicht. Man kann sich das aber auch von Spezialapotheken herstellen lassen, die das Titandioxid vermeiden. Wie viel Risiken das wirklich hat, wenn Sie jetzt eine Kapsel nehmen mit Titandioxid, da ist ja wenig drin, das wissen wir auch gar nicht. Aber auf keinen Fall diese Aufstechvariante ist einfach so ungenau. Dann tragen es manche auf die Haut auf, das geht eben gar nicht. Und wenn Sie es vaginal einführen, ich weiß gar nicht, wie man das machen soll, wenn man die Kapsel aufsticht und muss ich gestehen, weiß nicht, wie das gehen soll.
Wir wollten heute aufräumen mit diesem Mythos des Progesteronmangels. Wir haben da am Anfang das sehr ausführlich erklärt. Warum setzt sich das eigentlich so durch? Also warum ist der Mythos so schwer zu bekämpfen, Frau Schaudig?
Der Mythos ist, weil ich glaube, das hat damit zu tun, dass es eben das Stichwort bioidentisch so wahnsinnig attraktiv ist und die Frauen denken, dieser Mythos des Progesteronmangels, dass das erste ist, der setzt sich immer noch durch, lese ich auch sogar bei Experten immer wieder, dass das erste, was man dann gibt, Progesteron ist, wenn es losgeht mit der Perimenopause. Ich glaube, das hat einfach was mit Bio zu tun, also bioidentisch ist halt irgendwie gut, finde ich auch in Ordnung. Und jetzt möchte ich am Ende nochmal wirklich betonen, Frau Simonsen, in der Postmenopause ist es vollkommen in Ordnung, Progesteron zu geben als Endometriumschutz, als Schutz der Gebärmutterschleimhaut. Mit all diesen Einschränkungen, die wir jetzt schon genannt haben. In der Perimenopause ist es häufig kontraproduktiv, weil das Problem in der Perimenopause ist diese stark schwankende Funktion der Eierstöcke bzw. der Eibläschen. Und mit Progesteron kann ich die nicht bremsen. Ja, das heißt, es schwankt dann weiter nur auf höherem Niveau. Das ist aus meiner Sicht mein Hauptkritikpunkt auch einer unkritischen Anwendung von Progesteron in der Perimenopause. Ich ändere da nichts an den Schwankungen. Jetzt habe ich ein paar Frauen, da schwankt es nicht so sehr. Dann ist vielleicht die zyklische Progesterongabe für die genau das Richtige. Auch da gilt wieder, one fits all ist falsch. Also für manche scheint es zu funktionieren. Bitte in der Perimenopause keine durchgehende Einnahme. Das finde ich nicht sinnvoll. Maximal 3 Wochen meinetwegen. Aber dann immer mal eine Woche Pause machen. Und es gibt eben viele Frauen, die dann sagen, ja, es geht mir kein bisschen besser. Und das liegt dann daran, dass sie an den Schwankungen, die das eigentliche Problem in der Perimenopause sind, nichts ändern. Also perimenopausal, Progesteron zyklisch. Wenn es gut geht, ist fein. Wenn nicht, synthetische Gestagene. Und in der Postmenopause mit all diesen Einschränkungen, die wir genannt haben, ist es durchaus eine Option. Es wird ja viel gemacht und es funktioniert auch gut. Aber das muss man einfach sehr sauber differenzieren.
Frau Schaudig, dann bedanke ich mich für diese Folge. Wir sind am Ende und wir hoffen, dass wir für viel Klarheit und Aufklärung sorgen konnten. Dankeschön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Hat wieder Spaß gemacht. Danke.
Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht in den Dschungel, in den Progesteron-Dschungel bringen.
Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gern ein paar Sterne oder Bewertungen für uns da und empfehlt uns gerne fleißig weiter an eure Freundinnen, Schwestern, Kolleginnen, Partnerinnen und Partner. Ihr könnt uns auch schreiben unter hormongesteuert@mdraktuell.de. Und natürlich gibt es auch diese Folge wieder zum Nachlesen. Den Link zum Transkript, den findet ihr in den Shownotes. Und in der kommenden Folge, da haben wir Professor Annette Hasenburg zu Gast. Sie ist Frauenärztin und hat sich auf gynäkologische Krebserkrankungen spezialisiert. Mit ihr sprechen wir über hormonelle Disruptoren. Das sind kleinste Teilchen und chemische Partikel, die uns ständig umgeben und die wir über Essen, Trinken, Cremes oder einfach die Brotbüchse aus Plastik aufnehmen, ohne es zu merken. Was machen diese Disruptoren? Machen die uns krank? Wird man die wieder los? Und habe ich überhaupt die Möglichkeit, diese kleinen Partikel aus meinem Leben fernzuhalten? Mega spannendes Thema. Abonniert unseren Podcast, damit ihr diese Folge nicht verpasst. Und zum Schluss gibt es von mir diesmal keinen Hört, sondern einen Sehtipp, einen TV-Tipp. Es geht um Hormone. Hormone beeinflussen unseren Körper ja ein Leben lang, nicht nur in den Wechseljahren. Und wie stark sie das Aussehen, das Selbstbild und das Wohlbefinden prägen können, das zeigt die neue Staffel der Doku-Serie »Bin ich schön«. Da wird die Geschichte von Marcel erzählt. Marcel wurde als Jugendlicher gemobbt. Er musste sich viele fiese Sprüche anhören, denn er hatte in der Pubertät als Junge zu viel Östrogen und hat deshalb Brüste entwickelt. Heute mit 32 Jahren lässt er sich die Brüste operativ entfernen. Wie es ihm damit geht, das erzählt er in der neuen Staffel von »Bin ich schön« in der ARD-Mediathek. Den Link, den packen wir euch ebenfalls in die Shownotes. Und uns hormongesteuert hört ihr natürlich kostenfrei in ARD Sounds.
Hormongesteuert, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudich.